Und warum machen wir diesen Podcast?
Weil wir sollen.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavnitsch.
Folge 1.
Shitstorms.
Matthias.
Iris.
Unser neuer Podcast startet heute.
Neuer Podcast, wir haben noch keinen. Das ist unser allererster Podcast.
Bist du aufgeregt?
Ja. Du?
Ja, sehr.
Wie heißt unser Podcast?
Couple Off.
Genau, und das ist immer die Idee. Wir sind das Couple, du und ich. Dann kommt Off. Und dann kommt ein drittes Wort. Und das ist immer das Hauptthema unserer jeweiligen Folge. Und heute ist es Shitstorms.
Und warum machen wir diesen Podcast?
Weil wir sollen. Nein, tatsächlich. Man hat uns auf diversen Plattformen dazu aufgefordert und gesagt, hey, mach doch mal einen Podcast. Man kennt uns ja zum Beispiel von TikTok, von Instagram.
Hey, wir sollten den Leuten mal erklären, wer wir eigentlich sind.
Ja, das stimmt. Stellen wir uns erstmal vor. Wer sind wir?
Ein TikTok-Pärchen.
Das klingt, als würden wir so Pranks die ganze Zeit machen und tanzen. Und so ist es eben nicht.
Wir machen Comedy-TikTok.
Dein Kanal, da machen wir viele Sachen zusammen. ASMR-Streits, also dass wir flüsternd miteinander streiten. Und auf meinem Kanal vor allem die PR-Beratungen, dass ich Interviews von überwiegend Politikern oder anderen Leuten, die bekannt sind, nehme und sie aus dem Kontext reiße und mich als ihren PR-Berater da reinschneide. Ja.
Und warum bist du so kompetent als fiktiver PR-Berater, Matthias?
Weil du und ich zusammen eine Kreativagentur in Berlin gegründet haben, namens Arouse. Und das ist unser Tagesgeschäft, dass wir über Kommunikation sprechen und andere beraten. Also wie sie am besten auftreten sollten, wie sie gerade wirken mit dem, was sie tun und wie sie die Leute erreichen, die sie erreichen wollen und die auch von ihnen erreicht werden wollen. Das ist so unser Job.
Und das machen wir für Marken, genau. Für Influencer.
Für Organisationen.
Der Hauptanteil unseres Jobs ist ja, dass wir uns kreative Konzepte überlegen. Also sei es irgendwie ein TV-Spot oder irgendwas fürs Internet.
Ja.
Was macht Spaß und was guckt man sich gerne an? Und eigentlich kann man das auch erzählen, während Corona ist so viel weggebrochen und ja. Wir waren abends so lange so viel gemeinsam zu Hause, weil wir ja auch ein Techtelmechtel miteinander haben.
Ach so, so nennen wir das, okay. Ja.
Dass wir angefangen haben, auch diese Konzepte für TikTok und so zu machen.
Genau, und auf TikTok eben nicht im Auftrag von irgendwelchen Kunden oder Marken, sondern für uns selber, was wir mögen, was wir lustig finden.
Weil die Kunden, die kommen ja immer nur zu uns, wenn sie in der Scheiße stecken. Und die wollen dann, dass wir sie aus der Scheiße rausholen.
Ja, und die Scheiße sieht dann normalerweise so aus, dass sie uns ein bisschen belügen und sagen, Hilfe, wir verkaufen unser Produkt gar nicht mehr richtig. Wir haben aber kaum Geld, weil wir so schlecht verkaufen. Dabei verkaufen sie eigentlich großartig und wollen eigentlich nur noch mehr verkaufen und uns besonders günstig bekommen. Was ich auch clever finde, das würde ich genauso machen.
Matthias!
Eine kleine Agentur zu gehen und die
Matthias,
einfach ausnehmen.
Ja, was? Das kannst du nicht sagen.
Warum nicht?
Die geben uns Geld.
Ja.
Und die hören sich doch jetzt den Podcast an.
Das stimmt, das sind wahrscheinlich die ersten 5 Leute, die uns zuhören. Und die einzigen.
Deswegen müssen wir die jetzt loben, Matthias.
Okay. Hey, liebe Kunden, wenn ihr gerade wirklich diese erste Folge von unserem Podcast anhört, wir haben euch längst durchschaut, was ihr für ein Spiel spielt.
Matthias! Das ist kein Lob.
Ach so.
Naja, ihr seid schon echt super.
Ja, und smart. Und sparsam.
Matthias!
Ich wollte sie doch loben.
Aber da hört man schon so ein bisschen das Dilemma in unserer Branche heraus. Sagen wir es mal so, wir kommen nicht aus der nettesten Branche. Und deswegen haben wir uns heute das Thema Shitstorms als Auftakt überlegt.
Ah ja, super. Genau, dann beenden wir hier das Intro und fangen einfach mit dem Hauptthema an, würde ich sagen.
Matthias, willst du jetzt schon mit Shitstorms loslegen?
Ja, natürlich. Was willst du noch erzählen? Dann geht's los. Ja, du hast doch selber die Überleitung gerade gebaut.
Nein, ich habe noch so viel zu erzählen.
Was willst du noch erzählen?
Dass wir auf der Straße angesprochen werden.
Wegen TikTok?
Dass sich alles verändert hat.
Iris, das können wir doch, das machen wir mal irgendwann in einer eigenen Folge, die heißt dann Couple of TikToks und dann können wir darüber reden.
Aber ich wollte ein richtiges Intro haben und einfach mal so ein bisschen erzählen, was alles passiert ist.
Aber Iris, das hatten wir doch, das Intro. Man hat jetzt ein Gespür dafür, wer wir sind. Und jetzt können
aber
wir dann
Matthias,
ins Thema gehen.
Das ist doch kein informativer Podcast. Und jetzt kommen wir zum Thema Shitstorms.
Und doch, genau das möchte ich eigentlich haben. Genauso wie bei irgendwie 80er Jahren.
Bitte setzen Sie sich hin und hören Sie zu.
Wie so ein Telekolleg, dass wir das, doch, ich möchte es machen, auch mit so einem Jingle, dass wir dann so, weißt du, das Thema, so eine Klaviermusik dazu. Komm, das machen wir genauso.
Das Thema.
Shitstorms. Gut, wir fangen jetzt mit dem Thema an. Okay. Warum reden wir heute über Shitstorms, Matthias?
Das ist richtig gut. Erst mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass wir jetzt mit dem Thema loslegen und dann, so, ja, warum geht's jetzt um Shitstorms? Jetzt bist du voll drin, ne? Jetzt willst du drüber reden.
Lass jetzt ganz seriös anfangen, ja? Damit man weiß, worum es hier eigentlich geht.
Ja, um Shitstorms, Iris. Darum geht's
okay,
ja.
Okay.
Also sollen wir jetzt anfangen, ja?
Ja.
Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, 2020, 2021, das ist irgendwie so die shitstormreichste Zeit in unserem ganzen bisherigen Leben. Ein Shitstorm jagt den anderen. Ja. Die meisten Shitstorms enden damit, dass der nächste bereits anfängt.
Stimmt, das ist inzwischen ein richtiger Sport auf Twitter.
Genau, Extreme Shitstorming. Shitstorm Surfer, man erkennt sie an ihrem Outfit. Braun, eingekleckert. Stirnband und Twitter-Vögelchen als Logo.
Und wir haben ja heute unseren eigenen Shitstorm mitgebracht.
Was? Das ist mir nicht bewusst. Du hattest einen Shitstorm, ich auch. Hatten wir einen Shitstorm?
Nee, den haben wir erst nach dieser Folge.
Ja, wenn wir so weitermachen, dann gibt es einen.
Aber wir haben mal einen verursacht.
Ah, um den geht's. Ey, aber Iris, genau genommen, wir haben den nicht verursacht. Den hat die Person, die ihn dann abbekommen hat, eigentlich selbst verursacht. Also wenn wir über Shitstorms nachdenken, wir haben heute auch ausschließlich Beispiele, bei denen die Leute, die den Shitstorm abbekommen, ihn auch selbst verantworten. Und ich weiß nicht mal, ob es andere Beispiele gibt. Das ist vielleicht auch gleich unsere erste Frage an unsere Community, an alle, die uns gerade zuhören. Fällt euch ein Beispiel ein von einem Shitstorm, wo die Person, die ihn abbekommt, wirklich absolut nichts dafür kann, aber gar nichts?
Dann können wir auch gleich sagen, wo ihr uns schreiben könnt.
Richtig.
Und zwar auf Instagram. Da findet ihr uns mit unserem vollen Namen, Matthias Renger oder Iris Gafritsch. Oder ihr könnt an info@arouse.de schreiben.
So, Iris, okay, du möchtest anfangen mit dem Shitstorm, der in unserem direkten Umfeld und eigentlich um dich herum entstanden ist. Dann schieß los.
Ich glaube, das jährt sich sogar heute auf den Tag genau. Mein Ex-Chef hat sich gefragt, nach vielen Jahren, was macht eigentlich die Iris? Mhm. Und das hat er sich so nachts um 2 gefragt und war dabei auf Facebook.
Direkt zum Verständnis, du sagst dein Ex-Chef und nach vielen Jahren, das heißt, wie lange war er damals dein Chef und wie viel Zeit lag dann danach dazwischen?
Der war so, glaube ich, 2 Jahre mein Chef und 4 Jahre lang mindestens. Also, dass er nicht mal mein Chef war, waren vielleicht so 5 Jahre, aber 4 Jahre hatten wir wirklich gar keinen Kontakt mehr.
Okay.
Auf jeden Fall erst nachts um 2 auf Facebook.
Ja.
Und hat dann auf meinem Profil gesehen, hey, die hat ja ein neues Profilbild. Da schreibe ich doch mal eine Nachricht drunter. Schlampe, Smiley, Klick.
War er besoffen, als er das geschrieben hat?
Ich hoffe es sehr für ihn, aber vielleicht war er auch wirklich nüchtern.
Gut, nicht gut.
Wir lachen jetzt gerade darüber, ne? Weil ja. Es wirklich ist, Leute, es ist komplett absurd. Weil ich möchte eins gleich vorab dazu erzählen. Da war nie irgendwie eine komische Spannung zwischen uns. Man hat sich eigentlich geschätzt. Und trotzdem passiert das plötzlich.
Also ich pack mal gleich die Karten auf den Tisch. Das ist nämlich eine der ersten Fragen, die nicht nur Fremden in den Kopf kamen, von Leuten, die geschrieben haben, ja, was ist denn dann zwischen denen gelaufen, wenn er sowas schreibt? Sondern ganz ehrlich, auch meine erste Reaktion, du hast es mir noch in der Nacht gezeigt. Mhm. Und ich habe als erstes halt so, hä? Nicht Wut oder so, sondern einfach wirkliche Irritation. Was ist die Geschichte dahinter? War, glaube ich, so eine Frage, die ich hatte.
Ich weiß noch, dass ich im Bett lag und ich hatte meinen Laptop auf dem Schoß. Und ich habe richtig angefangen zu zittern, weil ich diesen Kommentar gesehen habe. Ihr müsst euch das Profilbild so vorstellen. Ich sitze da auf einem Stuhl, habe einen Rock an und einen Arouse-Pullover. Und ich habe da drüber geschrieben, über das Profilbild, für jeden gibt es jetzt einen Arouse-Pullover gratis, der unser Neukunde wird.
Ja.
Und das war ein dummer Gag. Jeder weiß, bei den Budgets, die man so in der Werbeagentur hat, da macht ein Pulli mehr oder weniger nichts aus. Ja.
Das Angebot können wir auch hier in der Folge nochmal erneuern.
Ja, also, genau.
Das finde ich tatsächlich nicht schlecht.
Also wenn ihr mit einem Budget von 500.000 bis 1 Million oder 2 Millionen kommt, ihr kriegt einen Pulli dafür.
Genau. Aufwärts 2 Pullis.
Genau. Und diese Emotionen, die ich im ersten Moment hatte, die kann ich gar nicht beschreiben. Das war auf der einen Seite unglaubliche Wut, weil ich gesehen habe, okay, das wird ja jetzt jeder sehen. Meine Mutter wird das lesen, mein Bruder wird das lesen.
Ja.
Die Kunden werden das lesen. Und wir sind ja in einer nicht so netten Branche. Und ich hatte wahnsinnige Angst davor, dass ich als schwach gelte, weil mir einfach so jemand Schlampe unter meinem Profilbild schreibt.
Schreiben darf. Das ist
ja,
das, was in den Augen der anderen da ankommt. Ach, mit der kann man es ja machen.
Genau.
Von meiner Seite, vielleicht hängt das ja auch zusammen, diese Frage, was ist die Geschichte dahinter, was ist da gelaufen, ist da was gelaufen und so. Allein das ist ja auch schon eine falsche Frage, die man sich da stellt und eine, die an dir kleben bleibt, ohne dass du darum gebeten hast. Du hast an keiner Stelle gesagt, bitte, hängt mir komische Geschichten an, bitte.
Ich habe mit Patricia geschrieben, die bei uns arbeitet, mitten in der Nacht und wir haben gesprochen. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen und die allererste Frage, die ich euch allen gestellt habe, war, ist denn mein Rock wirklich zu kurz? Sehe ich aus wie eine Schlampe?
Ja.
Weißt du noch, was du darauf geantwortet hast?
Ja, das war der Moment, in dem ich nicht mehr nur irritiert war von allem, was los war, sondern wo es mich angefangen hat zu kränken. Weil ich gemerkt habe, dass du dir jetzt eine beschissene Frage stellst, weil die ist schlecht, die Frage. Du suchst dann plötzlich ja die Schuld bei dir. Niemals bist du schuld daran, dass jemand zu dir Schlampe sagt, besoffen auf Facebook oder nicht besoffen auf Facebook. So läuft die Sache nicht.
Ich bin in der Branche groß geworden, wo es am Anfang ja viel mehr Männer gab als Frauen in der Kreation. Ich war so trainiert darauf, dass ich immer die Schuld bei mir zu suchen habe.
Aha.
Ich habe das dann in dem Moment erst erkannt, als er mir diesen Kommentar geschrieben hat, was eigentlich in den Jahren davor so in meinem Kopf los war und wo ich vielleicht ganz falsch über diese Themen nachgedacht habe.
Ja.
Ich versuche das mal an so ganz einfachen Beispielen festzumachen. Wir saßen mal in einem Meeting und wir haben super viel die Tage davor gearbeitet, bis spät abends. Und ich habe ganz viele Ideen gemacht.
Ja.
Und ich war richtig stolz darauf. Und ich habe präsentiert und war die einzige Frau auch in der Runde.
Ja.
Und auf einmal guckt mich mein Chef an und sagt einfach nur, du hast heute einen richtig fantastischen Pulli an. Wow.
Mitten während du deine Ideen präsentiert hast.
Als Antwort auf meine Ideen.
Als du fertig warst.
Ja.
War das derselbe Chef?
Nee, es war ein anderer.
Kannten die sich?
Ja, klar.
Okay.
Aber meine Ideen kamen absolut nicht durch. Die waren eigentlich auch gar nicht von Interesse.
Weil dein Pulli von Interesse war.
Der war von Interesse.
Ja.
Und jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht waren auch die Ideen schlecht. Aber nein, da gab es auch immer wieder Situationen, die ich erlebt habe, dass man Ideen abgeliefert hat und dann stand er nur auf den Credits. Also ich sag's mal so, es war ein klassisches Kleinmachen.
Ja.
Ich komme mit einem extremeren Beispiel.
Okay.
Ich hatte einen Vorgesetzten, der hat mich ausschließlich Barbara genannt. Und ich heiße ja Iris.
Ach so. Gut, dass du es mir nochmal sagst.
Und er hat generell die Frauen in Uschi oder Barbara unterteilt.
Aha.
Wenn er einen guten Tag hatte und jemanden wirklich toll fand, dann hat er die Person auch mal mit Vornamen angesprochen. Aber das war so sein Spaß. Und ich war so eine von der Sorte, ich mochte das selber, meine Ideen zu präsentieren. Und mir war das wichtig, wenn ich schon bis nachts bei einem fucking Praktikum arbeite,
ja,
dass ich da ernst genommen werde, weil ich wollte ja wohin.
Hat man dir da zu verstehen gegeben, dass du aufmüpfig bist, weil du das willst?
So sieht's aus.
Aha.
Naja, es wurden andere Wörter noch gewählt als aufmüpfig.
Schlampe wurde dann eben gewählt. Ja,
dann wie ist dieser Kuchenkrümel?
Ach so, ja, wenn der Kuchen redet, hat der Krümel zu schweigen.
Genau.
Also solche
Sachen wurden, genau, sowas wurde mir dann gesagt. Und auch immer wieder, wann ich die Fresse zu halten habe und so. Also wortwörtlich sowas.
Ja.
Und das wurde mir nahegelegt. Und das waren Leute, die vielleicht eine Stufe oder zwei Stufen über mir waren. Männer, die halt ein bisschen was zu sagen hatten, aber auch nicht viel zu sagen hatten in dem Laden.
Ja. Und das ist jetzt der Punkt, Iris, du hast ja eingangs gesagt, das Schlampengate, ja? Der Moment, in dem dieser Kommentar kam, der jährt sich gerade ziemlich genau. Mhm. Und vor einem Jahr warst du nicht mehr Praktikantin in einem großen Betrieb, sondern Geschäftsführerin unserer eigenen Agentur.
Ja.
Und da schwappt nochmal vier Jahre später diese Kultur rüber, diese Dominanzkultur von der Kuchen schreibt dem Krümel, dass er eine Schlampe ist.
Wie oft habe ich den Satz gehört, hast du dem Kunden den Schwanz gelutscht oder wie hast du das mit Arouse hingekriegt? Oder, ach, der fand dich ja ganz nett, deswegen hast du den Etat bekommen. Also Leute, mal ganz ehrlich, wenn das wirklich klappen würde, dass mich jemand ganz nett findet und ich kriege da ein paar hunderttausend Euro dafür. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nett ich werde. Ja.
Moment, das ist sehr missverständlich, was du gerade sagst. Hast du hier gerade im Podcast öffentlich ein Angebot gemacht, Iris? Was du tun würdest für Geld?
Nein, ich habe das nicht sexuell gemeint.
Gut.
Aber halt so freundschaftlich. Also ich wäre wirklich mega nett. Einfach.
Okay. Ja, ja.
Aber guck mal, wie absurd, ne? Als ob mir dann ein Kunde super viel Geld geben würde, nur weil ich einmal gut im Bett war. Und wir reden bei super viel jetzt von 6- bis 7-stelligen Beträgen.
Ey, das ist eine der unzähligen Parallelen zwischen der Werbebranche und der Schauspielbranche, aus der ich ja komme, wo es auch sehr viele Geschichten gibt, die davon handeln, dass ganze Karrieren im Gegenzug für Naturalien aufgebaut wurden. Und man weiß dann auch nicht so, was wird dann erzählt. Und das findet ja immer hinter verschlossenen Türen statt, diese sprichwörtliche Casting-Couch. Man weiß dann nie so ganz, wie viel davon jetzt eigentlich stimmt oder nicht stimmt.
Früher habe ich das ja immer mit Humor bekämpft. Mhm. Wenn irgendein dummer Spruch kam, dann habe ich da gelacht und war die Witzige und bin dann gegangen.
Ja.
Diesmal, als ich das schwarz auf weiß hatte mit Schlampe Smiley,
ja,
da ist mir das Lachen vergangen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, wenn ich jetzt das Ding mit Humor bekämpfe, dann bin ich am Arsch.
Ja.
Dann wird das die ganze Zeit weiterhin in der Branche passieren. Am nächsten Tag bin ich um 6 Uhr morgens aufgewacht. Mhm. Ich war irgendwie fix und alle, weil ich so gedacht habe, okay, wie gehe ich jetzt mit der ganzen Sache um? Wir haben uns nochmal beraten, was könnte man da machen? Und dann habe ich schon morgens die ersten Nachrichten von meinen Ex-Kollegen bekommen.
Ja.
Hey Iris, lösch mal diesen Kommentar.
Iris, das waren Kollegen, die auch ihn kannten, richtig?
Genau, und so, die auch mit ihm zusammengearbeitet haben.
Um mal eben, um wirklich die Absurdität des Gedanken hier nochmal hervorzuheben. Die kennen ihn und die kennen dich. Kommentare, die jemand schreibt, löscht in der Regel derjenige, der den Kommentar schreibt, selbst. Wenn er findet, oh, der war nicht gelungen. Schlampe Smiley war vielleicht nicht gelungen. Sie hätten die Wahl, mit ihm zu sprechen und ihm zu sagen, lösch den vielleicht. Aber sie schreiben dir, dass du ihn löschen sollst.
Genau. Dann kamen sogar andere Leute aus der Branche, mit denen ich ja noch nicht mal gearbeitet habe, die mir dann gesagt haben, oh, ich sehe gerade, dass bei dir da unter deinem Profilbild was los ist und Leute kommentieren. Lösch mal lieber den Kommentar von deinem Ex-Chef. Das könnte nicht gut für dich ausgehen. Für mich geht es jetzt nicht gut aus. Also erst werde ich nachts um 2 Uhr mit Schlampe angegriffen.
Ja.
Dann soll ich die Scheiße auch noch löschen. Dann kommen noch fremde Leute und sagen, ey, das geht jetzt für dich gar nicht gut aus. Mach das mal bloß weg. Ich hatte so einen Ex-Kollegen, mit dem ich mich eigentlich sehr gut verstanden habe. Und du weißt, wen ich meine.
Ja, ja, klar.
Der dann gesagt hat, hey, antworte mit Humor, so wie du es immer gemacht hast. Photoshoppe dich irgendwie darunter, mach irgendwie was Lustiges mit Schlampe und so weiter.
Er hat vorgeschlagen, dass du das Gesicht deines Ex-Chefs auf deinen Körper photoshoppen solltest und sagen solltest, steht dir aber gut oder so.
Ja. Und dann war es ihm sehr wichtig, dass da kein Shitstorm passiert. Und dann wurde ich nachts da wirklich bedrängt, was heißt nachts, spätabends bedrängt, ob man sich jetzt noch auf ein Vino treffen könnte.
Er wollte deine Meinung ändern, ja? Ich erinnere mich auch, dass ich mich über ihn und diesen Versuch noch mehr geärgert habe, als über den ganzen Anlass selbst. Weil, hier ist der Grund, dein Ex-Chef war nicht mit dir befreundet.
Ja.
Aber jemand, der mit dir befreundet ist, der hat eine Verantwortung, ob man dich stresst und sagt, jetzt komm, wir müssen uns sehen, in einer arbeitsreichen Phase, am Abend, in einer Pandemie, weil ich dich bearbeiten muss, damit du dich jetzt anders verhältst. Damit du etwas dafür unternimmst, deinen Ex-Chef zu schützen vor einem Shitstorm, den er sich eingebrockt hat. Das hat mich noch viel mehr geärgert damals.
Ja. Und dann haben wir uns im Team zusammengesetzt bei Rouse und haben uns überlegt, okay, wie können wir da eigentlich drauf antworten, auf sowas?
Und jetzt kommen wir auch mal an den Punkt, weil bisher klingt das Ganze so, Iris, gerade besonders mit dem Punkt, den du davor gesagt hast, dass jetzt dir auch noch gesagt wurde, lösch, sonst geht es nicht gut für dich aus.
Genau.
Es klingt alles ja bisher doch so, als wäre es ein Shitstorm gegen dich gewesen. Jetzt kommen wir aber mal an den Punkt, wo sich aus dieser ganzen Schlampengate-Geschichte ein Shitstorm entwickelt hat, der denjenigen getroffen hat, der die ganze Geschichte auch zu verantworten hat. Man muss jetzt Folgendes wissen. Nicht alle Leute haben reagiert mit, ja, Iris, lösch mal und pass auf, du, das endet schlecht für dich. Sondern auch sehr viele haben sofort schon wütend darauf reagiert.
Genau, also diese Nachrichten mit Iris, es könnte schlecht für dich enden, die wurden mir auch nur privat geschickt.
Ja, genau.
Und öffentlich kamen immer mehr Frauen, auch einige Männer, die gesagt haben, was ist das denn hier? Das geht ja gar nicht.
Ich erinnere mich noch an Wortlaut, ein Kommentar war, mir platzt der Arsch. Hat jemand drunter kommentiert, So, man muss wissen, für unsere Reaktion darauf, dass dein Ex-Chef noch 2, 3 Entschuldigungs- und Rechtfertigungsversuche gestartet hat unter deinem Profilbild. Er hat dort geschrieben, das war mein schlechter Humor, da hat wohl auch der Smiley nicht geholfen.
Als es schon richtig wild wurde, als sehr, sehr viele Leute drüber gesprochen haben und sich das wie so ein Lauffeuer verbreitet hat.
Und wir haben uns zu dem Zeitpunkt dann angefangen, den Kopf zu zerbrechen. Mensch, wenn sein Gag nicht gezündet hat mit Schlampe, ne?
Woran hat das irgendwie gelegen?
Also offenbar ja am Smiley, dass das nicht der richtige war. Und dass vielleicht ein anderer Smiley das Wort zu einem Kracher gemacht hätte.
Ja.
Also haben wir ein kurzes Video gemacht, das zusammengefasst hat, was eigentlich passiert ist. So wie wir das jetzt hier gemacht haben, nur weniger ausführlich, ohne die ganzen Hintergrundinformationen. Wir haben nicht mal seinen Namen genannt. Wir werden diesen Namen auch in dieser heutigen Folge nicht nennen. Es geht wirklich um das Ereignis als Vorgang, als Case. Was ist hier passiert?
Ja, genau.
Das hat das Video gemacht in wenigen Sekunden. Und dann haben wir die Frage gestellt, gut, welcher Smiley hätte denn Schlampe lustig gemacht? So, das war unsere Reaktion.
Das war eigentlich nur eine offene Frage an die Community.
Genau.
Und wir waren ja zu, also das ist auch noch wichtig für die zeitliche Einordnung, weder Matthias noch ich waren zu dem Zeitpunkt irgendwie in der Öffentlichkeit auf TikTok oder Instagram. Wir hatten noch private Accounts.
Zu dem Zeitpunkt kannte uns nicht mal unsere eigene Familie. Wir waren völlig unbekannt. Und du hast als Reaktion auf dieses Video auf deinen privaten Instagram-Account über 500 Nachrichten innerhalb von 24 Stunden oder was? Das ging wahnsinnig schnell, unglaublich viel, ne?
Die haben halt geschrieben, hey, dein Fall ist so krass, weil es erinnert mich an sehr, sehr viele Dinge, die mir passiert sind.
Ja.
Und dann ging es los.
Ja.
Die eine hat erzählt, dass sie zum Sandwich von ihrem Chef und ihrem Kollegen eingeladen worden ist. Und wir reden hier nicht über ein Frühstückssandwich.
Ja.
Die andere hat erzählt, dass sie Unterwäsche von ihrem Chef regelmäßig geschenkt bekommen hat. Dann gab es so eine in irgendeiner anderen Agentur so eine private Chatgruppe unter Frauen, die sich immer gegenseitig gesagt haben, wenn irgendeine Agenturfeier war, wo sie aufpassen müssen, bei welchem Typen.
Ja.
Eine andere hat erzählt, dass auf einer Weihnachtsfeier jemand seinen Penis rausgeholt hat.
Und darauf Gitarre gespielt hat, ne?
Ja. Ich habe auch noch eine Story, die ich hatte und da ging es für mich zu weit. Das war auch ein Chef und der hatte erzählt, dass Frauen ja keine guten Texterinnen sein können, weil das aus biologischen Gründen einfach nicht so geht. Also Frauen sind halt visuell stärker. Also das war für mich damals schon so ein Punkt, wo ich mir dachte, woher kenne ich das mit der Biologie und wo das anfängt, so einen ganz, ganz komischen Touch zu bekommen, ja.
Ja, Weltbilder, in denen man halt von statistischen Verteilungen, von Eigenschaften, auf das Individuum schließt und sagt, du kannst nicht, weil du bist.
Ja.
Das ist so ein völlig verschobenes Weltbild.
Das fand ich echt krass. Also gerade in der Kreativagentur.
Ja. Das Ganze mündete ja dann darin, dass sogar ein großer Zeitartikel über Sexismus in unserer Branche, in der Kreativbranche geschrieben wurde, wo diese ganzen Geschichten dann auch aufgelistet wurden. Das ist die Anatomie eines Shitstorms, bei dem wir nicht nur Zuschauer waren, sondern mit diesem Video, das wir gemacht haben, etwas losgetreten haben, eine Dynamik gestartet haben, dass darüber viel geredet wurde, dass ausgepackt wurde.
Es ist super viel Bewegung in der Branche passiert. Also alleine dieses Jahr schon. Das Frauenthema, ganz viele Agenturen arbeiten gerade massiv an sich, unter anderem auch die Agentur, die da beschuldigt worden ist. Und das finde ich halt gut, dass das momentan passiert.
Ich mag es ja immer, wenn man aus egal welcher Erfahrung nach einer gewissen Zeit rückblickend sagt, ich ziehe daraus nur Wachstum und Lehren. Ja, nur. Ist das für dich eine Geschichte, in der das so ist, wo du zurück drauf schauen kannst und sagen kannst, hey, aber unterm Strich hat es uns alle weitergebracht?
Auf jeden Fall Wachstum und Lehren. Das habe ich aus der ganzen Geschichte. Und ich merke auch, dass ich mich sehr stark verändert habe in vielen Sichtweisen. Es gab auch sehr, sehr viele Ex-Kollegen und auch viele Männer in der Branche, die gesagt haben, boah, krass, durch den Fall habe ich auch mit meinen Kolleginnen gesprochen und gemerkt, dass hier wirklich in manchen Sachen echt was anders läuft zwischen Männern und Frauen.
Ja.
Und dass das voll gut ist, dass das gerade mal anhand eines Beispiels so ans Licht kommt.
Das Besondere an dem Beispiel kann man vielleicht auch als kleines Fazit ziehen daraus ist, es ist kein Hörensagen. Und das ist das große Problem bei Shitstorms häufig, dass Aussage gegen Aussage steht und man diese schwammigen Lagerbildungen hat von, na, ich glaube aber eher der Person, nein, ich glaube eher der Person. Und hier haben wir einen Fall, wo
schwarz auf weiß
ein Wort steht und man nun wirklich sagen kann, komm, da brauchen wir keine Lager zu bilden. Und es haben sich trotzdem noch Lager gebildet. Mich hat auch ein Lager provoziert, das dir unterstellen wollte, du hättest mit dem Video Fame gewollt. Dass es dir um dich gegangen wäre.
Also
ein Preis, ne?
Genau, dass ich ein Effi dafür bekomme. Also ich kann mir gar nicht diese Einreichungsgebühren für Effi leisten. Also das wäre gar nicht möglich. Jetzt haben wir aber keinen Effi damit gewonnen. Leider nicht, ja.
Überraschend. Wir waren ja wirklich in der engeren Auswahl und haben sehr gehofft auf den Preis. Aber ja, hat leider nicht geklappt diesmal. Wir warten auf die nächste Attacke, um wieder ein Video machen zu können und das einreichen zu können. Denn nur so kommen wir zu Preisen. Wir brauchen dafür Attacken. Schreibt uns bitte persönliche Attacken an info@arouse.de oder einfach unter unsere Profilbilder. Jetzt habe ich auch zu diesem Case abschließend eine Frage an dich, Iris. Und zwar die Frage nach dem Humor. Unser Video hat ja dann doch, man kann ja nicht sagen, das wäre keine humorvolle Reaktion gewesen, dass wir sagen, ja, welcher Smiley hätte es denn witzig gemacht? Wir haben uns das auch vorgenommen. Wir haben gesagt, komm, wir reagieren nicht anklagend. Wir reagieren auf einer Augenhöhe und souverän und schlagfertig und humorvoll darauf. Du hast gesagt, es hat sich aber etwas geändert. Früher warst du die Lustige, die Humorvolle und jetzt? Jetzt ist meine Frage. Jetzt was? Denn humorvoll haben wir ja immer noch reagiert, souverän humorvoll. Wo ist jetzt der Unterschied?
Früher habe ich sofort die Situation mit Humor im Keim erstickt. Das war immer die Rettung. Ich weiß nicht, ob andere das Gefühl auch kennen, aber ich möchte nie, wenn mein Gegenüber sich dumm verhält, ja, und andere Menschen sind jetzt dabei, dann möchte ich nie, dass der andere auch so dumm bei den anderen rüberkommt.
Ja.
Und ich versuche jedes Mal dann, die Situation zu retten. Und ich habe das sehr oft mit Humor gemacht, damit es ja nicht peinlich für alle wird.
Ja.
Aber wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, ey, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendjemanden auf Facebook Schlampe oder irgendwas geschrieben oder jemanden beleidigt öffentlich.
Ja.
Weil das ist nämlich so der nächste Gedanke, den ich ganz oft habe. Wir denken sehr oft, boah, vielleicht hat er das ja alles gar nicht so gemeint und jetzt kriegt er das ja so krass zurück. Aber es ist schwierig, wenn man sofort etwas im Keim erstickt, sondern schon seiner Emotion erstmal kurz Ausdruck verleihen kann, dass das nicht okay war, was da jetzt passiert. Und dann darüber nachdenken, okay, wie kann man souverän und konstruktiv damit umgehen?
Verstehe. Okay. Ich nehme auch aus deiner Antwort gerade ein bisschen mit, es geht nicht um den Humor im Moment und punktuell, sondern wenn, dann ums Langfristige, dass die Souveränität und die Leichtigkeit,
die soll da bleiben.
Ja, und zwar nicht nur situativ, sondern halt als Basis, Grundmodus.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber stell dir mal vor, ich hätte all das gemacht, was mir gesagt worden ist und mache irgendwie ein lustiges Photoshop-Bild darunter. Dann ruft mich vielleicht nochmal die Agentur an. Ich gehe auf alles ein, was die Agentur gesagt hat, weil das nämlich passiert, dass die Agentur mich noch angerufen hat und ich bin auf nichts eingegangen, was sie gesagt haben.
Ja.
Ich würde heute ganz schlecht dastehen.
Das stimmt. Das ist auch eine wichtige strategische Überlegung. Und ich habe ein Positivbeispiel auch von jemandem, der sehr gut mit auch Shitstorms umgeht, die er abbekommt. Vielleicht ist der sogar ein Gegenbeispiel, nachdem wir gefragt haben, nach jemandem, der Shitstorms abbekommt und dafür in dem Sinne nicht wirklich etwas kann, keinen Fehler macht. Nämlich Drosten. Christian Drosten. der bekommt ja Shitstorms von Gruppierungen, die sich zusammenschließen, die einfach generell Wissenschaft ablehnen und die nicht möchten, dass man mit einer Pandemie erwachsen und vernünftig umgeht.
Diese Gruppierung nennt man Bild-Zeitung.
Zum Beispiel. Und da ein ikonischer Satz aus diesem Jahr, habe Besseres zu tun.
Das war also wirklich, das war der Macht-Move.
Absolut.
Und wir machen irgendwann mal eine Folge,
ja, genau,
wo wir über so Macht-Moves sprechen. Und da ist Drosten ganz vorne mit dabei.
Das hat ja auch eine Leichtigkeit. Das ist wirklich ein Positivbeispiel dafür, wie man umgehen kann damit, wenn man vielleicht dann doch mal selber auch einen Shitstorm abbekommt und ihn nicht, wie jetzt in dem Beispiel, das wir erzählt haben, selbst auslöst. Dass man da so eine Souveränität beibehält. Und das leitet uns ganz gut auch über mit dem Thema Pandemie in unseren zweiten Shitstorm-Case, über den wir heute reden wollten. Und zwar haben sich 53 meiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zusammengerottet und ein passiv-aggressives, zynisches Statement zum Umgang mit dieser Pandemie veröffentlicht. Mm. Sie haben Videos gemacht, wahrscheinlich haben wirklich alle mitbekommen, dass diese Videos...
Ich fand es ja ganz wichtig, ne? Das ist endlich mal kritisch.
Ja, weil das fehlte natürlich, ja, ne? Dass das irgendwer ja, mal was Kritisches keiner, sagt.
Das war ja nie passiert.
So wichtig, dass das mal gemacht wird. Iris, ich habe einen Vorschlag bei dem Thema, nämlich, dass wir hier gar nicht mal so sehr die Details besprechen, wer was genau gepostet hat, wer das dann auch wieder zurückgezogen hat und sich entschuldigt hat. Denn das sind alles Sachen, die müssen wir hier nicht zusammenfassen. Die haben alle mehr oder weniger mitbekommen. Die sind überall woanders auffindbar. Ich würde lieber hier bei der Geschichte an die Erkenntnisse gehen, die wir daraus ziehen können. Eine Gemeinsamkeit schon mal, die der erste Shitstorm in dieser Folge und jetzt dieser 53 Pandemie-Management-Kritik-Video-Shitstorm, was diese beiden gemeinsam haben, nämlich sich Zeit lassen, nicht im Affekt reagieren. Denn wir haben zum Beispiel einen Tweet von einem WDR-Rundfunkrat, dessen Ärger man vielleicht auch nachvollziehen kann, aber der so weit gegangen ist zu sagen, dass er Berufsverbot fordert für diese 53 Leute. Und natürlich schlägt das über die Stränge und es ist so ein richtiger Klassiker in Shitstorms. Wenn wir die Anatomie von Shitstorms anschauen, dann gibt es immer im Lager derer, die vielleicht auf der eigentlich, sagen wir mal, richtigen Seite stehen und das Ganze vernünftig betrachten, trotzdem emotionale Überreaktionen und Forderungen nach Konsequenzen, wo dann halt auch Futter geliefert wird. Das ist das Nächste, worauf ich hier hinaus will, als ein Fazit, als eine Erkenntnis. Es wird ja wiederum Futter für die anderen geliefert, für die Seite derer, die im Unrecht sind, weil sie plötzlich noch mehr Stoff haben, um Opfer zu spielen und zu sagen, jetzt sollen wir auch noch gecancelt werden. Jetzt wollen sie uns den Beruf verbieten. Und mir ist was ganz wichtig. Ich habe mir echt Gedanken gemacht über dieses riesengroße, ausgebreitete Thema Cancel Culture. Ich möchte nicht behaupten, dass es sie nicht gibt. Es gibt wirklich viele Fälle, in denen ich nachvollziehen kann, dass Menschen Angst haben, öffentlich ihre Meinung zu sagen. Gerade auf Twitter. Man möchte fiese Konsequenzen meiden. Kann ich alles verstehen. Denn es gibt dann auch Berufsempörte, die darauf eindreschen und so. Das kann ich verstehen. Nur die Debatte darüber, was wir sagen dürfen, ich halte sie für so deplatziert, für so falsch, weil sie eben genau mit dem Wort, das ich jetzt auch schon benutzt habe, damit hantiert sie mit zwei Worten, mit dürfen und mit müssen. Wir dürfen bestimmte Worte nicht sagen. Wir müssen stattdessen andere Worte sagen. Das sind Sandkastenbegriffe. Das sind Begriffe, wie wir wirklich als Kinder diskutiert haben. Nein, das darfst du nicht sagen. Du musst stattdessen das sagen. Und so. Das ist keine erwachsene Debatte.
Welche Begriffe würdest du stattdessen sagen?
Ich würde mir wünschen, dass übers Wollen und übers Wissen debattiert wird. Auch in Talkshows und so. Wenn dann gefragt wird, wie gehen sie damit um, dass sie dies und jenes nicht sagen dürfen und so weiter. Schlechte Frage, schlechte Debatte. Die richtige Frage ist, ob wir bestimmte Dinge sagen wollen, obwohl wir besser wissen. Zum Beispiel, dass sie nicht mal stimmen. Und auch die Fähigkeit würde ich mir wünschen, unterscheiden zu können zwischen Meinungen, weil alles als eine Meinung behandelt wird, oder Missinformation, Desinformation oder sogar Hass.
Oder sogar keine Informationen, Matthias. Ja. Weil das war einer der größten Punkte, die mich verdammt geärgert haben. Jan-Josef Liefers hat doch in irgendeiner Talkshow letzte oder vorletzte Woche hat er erzählt, dass er dann seit Dezember oder November keine Nachrichten mehr konsumiert hat. Die Recherchen haben ja jetzt belegt, dass diese Aktion seit ungefähr auch Ende des Jahres geplant war.
Ja, die Aktion mit den Videos.
Genau. Also das ist eine lang geplante Aktion und wir kennen das ja auch, wenn Kampagnen geplant werden. Das heißt, auch die Bild-Zeitung war vorher schon involviert. Es gab Pressearbeit dazu,
ja,
damit das auch wirklich ein großer Knall wird.
Ja.
Und dann kann man nicht sagen, ich habe monatelang keine Nachrichten konsumiert und dann die Nachrichten kritisieren.
Ja, also das ist der Punkt. Er hat im selben Atemzug gesagt, mich hat die Berichterstattung über die Pandemie provoziert, verwirrt, verärgert. Und auf die Frage, was genau und inwiefern das nicht ausgeglichen war, hat er geantwortet, ich weiß nicht, ich habe das nicht mehr konsumiert.
Genau.
Und das ist
ja ganz klassisch, was er eigentlich damit ausdrückt. Und da tut er mir auch sehr leid. Er hat wahnsinnig gelitten darunter.
Ja.
Es hat ihm wahnsinnig viel Angst gemacht.
Richtig. Und das ist gut, dass du das sagst.
Auch durch seine Geschichte kann ich mir das schon vorstellen, dass man vielleicht Dinge nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Aber wir wissen ja jetzt auch, er wird weiterhin als Tatortchef oder was er da auch immer ist, Tatort-Schauspieler eingesetzt, ne? Gibt's einen Tatort-Chef? Nee, ne? Gibt's nicht.
Ja, er ist der Tatort-Chef. Ja.
Ja, ja, ja. Also Josef Liefers ist der Tatort-Chef.
Keiner von denen hatte irgendwelche Konsequenzen bisher und wird es auch wahrscheinlich nicht haben. Und dann ist einfach noch so die Verantwortung das Thema. Wenn du schon monatelang bei einer Kampagne mitmachst, dann lest dir das verdammt nochmal durch, wo du da mitmachst.
Ja.
Da sind ja Schauspieler zurückgetreten, haben gesagt, upsi, ich wusste ja nicht, wo ich da jetzt mitgemacht habe. Ne?
Ja.
Und dann, das ärgert mich dann so, weil ich mir denke, hey, befass dich mit dem Thema, jetzt tritt nicht zurück, nur weil es unangenehm wird. Du willst ja auch was Unangenehmes sagen, also halt's aus. Und das hat mich sehr geärgert.
Oh, ich war ganz froh über jeden einzelnen von denen, die davon Abstand genommen haben, weil ich mir gedacht habe, na besser spät als nie. Ganz ehrlich. Aber ich verstehe, was dich so provoziert daran, Iris, das hat aber ein bisschen was mit der Sonderstellung des Berufs Schauspieler in unserer Gesellschaft zu tun. Die dürfen halt, die sind ein bisschen irre. Und das dürfen sie dann halt auch sein. Weißt du, dass es eine Sonderregelung für Schauspieler gibt, wenn sie jemanden tätlich angreifen?
Was? Und,
ja, wenn das kurz vor oder kurz nach einer Vorstellung passiert, dann gelten mildernde Umstände,
was?
Weil sie unter Adrenalin attackiert haben, weil sie halt eine Vorstellung hatten. Und da kommt es sogar zu Freisprüchen. Ich kenne auch eine Geschichte über einen Kollegen, dessen Namen ich jetzt hier nicht sage, weil ich das alles nur aus Hörensagen habe. Ich habe keine belegte Quelle dafür. Aber ein berühmter Kollege hat in einer Vorstellung, da musste er hinten von der Bühne runter und raus aus dem Theater und vorne wieder rein, ja?
Mhm.
Und der Saaldiener hat ihn nicht erkannt. Der hat nicht gewusst, dass das er ist. Und hat ihn also nicht reinlassen wollen. Und der stand unter Strom und hat sich gedacht, verdammt, das Ganze muss schnell gehen. Ich muss hier hinten raus und da vorne wieder rein. Jetzt lass mich vorbei. Und der hat wirklich versucht, ihn aufzuhalten. Dann hat er ihm eine geballert.
Was?
Ja, und er hat ihn verletzt. Obwohl es nicht Notwehr oder so war, sondern einfach wirklich als Grund galt, er ist ein Schauspieler, er stand unter Adrenalin, das geht.
Ist das für TikTok-Creator auch möglich?
Willst du mit irgendwem eine Schlägerei anfangen?
Ja, ich stehe da unter Adrenalin, wenn wir ein Video aufgenommen haben davor und danach. Und vor allen Dingen, ich lese mir auch Konzepte jetzt nicht mehr richtig durch.
Ja. Aber ich habe noch eine andere Sache zu sagen mit den Konsequenzen, was du vorhin meintest. Nicht nur gab es keine Konsequenzen für diese 53 Leute. Merit Becker ist übrigens auch frisch in den Vorstand der Deutschen Filmakademie gewählt worden. Also von wegen Cancel Culture für die 53. Da passiert gar nichts.
Mhm.
Aber mir geht es auch noch um Konsequenzen im weitergefassten Sinne. Alles, was die damit gemacht haben, ist, sie haben uns tiefer gespalten. Das kann man jetzt nach einiger Zeit, die da jetzt schon zurückliegt, wirklich sagen. Diese Aktion ist objektiv gescheitert. Es gibt keine starken Argumente, das anders darzustellen. Denn sie haben ja versucht, aufmerksam zu machen. Im Nachhinein versuchen sie es auch zu rechtfertigen und es umzuformulieren. Sie wollten nicht nur ätzen und kritisieren, sondern Brüggemann behauptet immer jetzt, es ging um den schlechten Ton der Kampagne der Bundesregierung, dass die so unehrlich und Hochglanz klang und nur das sollte parodiert werden. Das sind schon mal so 300 Schritte zurück vom wirklich ätzenden Ton der Videos selbst, ja, die auch die Wissenschaft richtig in den Dreck ziehen und sagen, es gibt ja nur ganz wenige Experten, die wirklich wissen, was los ist. Das sind ganz andere Töne, als die Bundesregierung in ihrer Kampagne angeschlagen
hat. Oder der eine, der da in seine Tüten rein bläst,
ja, ja,
ne?
Ja, genau. Der gehört aber zu denen, die halt Abstand davon genommen haben. Aber da kann ich dich verstehen, der dann halt Abstand davon nimmt und sagt, ja, ist mir nicht bewusst gewesen, dass das eine ziemlich verletzende Sache ist, wenn ich hier in Tüten puste und vielleicht ein paar hundert Meter weiter auf der Intensivstation gerade Angehörige von irgendwelchen Leuten sterben, die das sehen.
Wir haben auch gerade eine Kampagne, die wir vor einem Jahr gedreht haben oder 1,5 Jahren. Und die kommt nicht ins Fernsehen, ja, weil es in dieser Kampagne mit Durchatmen zu tun hat.
Ja.
Und weil wir gesagt haben, das geht nicht, das können wir nicht machen.
Ja, also ja, du, ne, da hast du vollkommen recht. Wenn man nur ein kleines bisschen, auch nur einen Tag lang, es muss ja nicht mal wochenlang sein, nee, einen Tag,
eine Stunde,
ein paar Minuten eigentlich, darüber nachdenkt, ob das gerade schlau ist, in Tüten zu atmen und damit ironisch irgendwas kritisieren zu wollen, während woanders Leute ersticken, dann kommt man schon darauf, dass man das besser lässt. Und dass das dann als, ja, Dummheit, Kurzsichtigkeit, na gut, lassen wir's, durchgeht und ohne große Konsequenzen, das kann ich verstehen, wenn das einen ärgert. Mir ging es aber um die Konsequenzlosigkeit der Aktion als solche. Niemand hat seine Meinung durch diese Aktion geändert. Alle, die vorher schon ohne gut durchdachte Grundlage die Bundesregierung oder alle Maßnahmen in einen Topf geworfen und alles pauschal kritisiert hat und dagegen gehetzt hat, der hat es durch die Videos nicht geändert, sondern einfach nur noch mehr getan. Und alle, die vorher schon differenziert gedacht haben und gesagt haben, hey, man kann natürlich über den Sinn und Unsinn einzelner Maßnahmen vernünftig diskutieren und aufrichtig, aber insgesamt ist diese Pandemie real und wir versuchen uns selbst, unsere Gesundheit und unsere Wirtschaft so gut wir können zu schützen und sollten dabei eine gute Einstellung auch an den Tag legen. Die haben das durch diese Videos nicht verändert und sich gedacht, naja, stimmt, der Liefers hat recht. Eigentlich sollten wir auch ein bisschen zynisch und passiv-aggressiv sein. Das ist immer gut in einer Krise, wenn man dann auch noch anfängt zu ätzen. Das ist nicht passiert. Die Fronten sind nur härter geworden.
Ja.
Das meine ich mit, es gab keine Konsequenzen. Übrigens, Iris, an der Stelle eine Frage. Ne? Eine vermeintliche dritte Gruppe von Leuten, die komplett blind und ohne Kritik alles hinnehmen, was an Maßnahmen so bestimmt wird. Diese sogenannten Schlafschafe, die Systemhuren. Kennst du eine? Kennst du irgendwelche Systemhuren und Schlafschafe, die in deinem Freundeskreis?
Nee, ich habe nur echte Freiheitskämpfe. Scheiße, Mann, ey, es gibt echt einige sogar in der Branche, ne?
Das ist ein Shitstorm für sich eigentlich.
Und so im entfernten Freundeskreis, sage ich mal so, so Leute so auf Facebook, die du dann so seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hast und dann auf einmal sind sie wieder aufgetaucht in deiner Timeline mit die Schlafschafe und keine Ahnung.
Ja, genau. Aber das sind quasi, das ist das Gegenlager. Das ist nicht,
ja, die Freiheitskämpfer.
Genau. Die Behauptung ist ja, dass diese Schlafschafe und die Systemhuren sich freiwillig in ihren Untergang begeben.
Ja.
Ne, indem sie alles mitmachen und sich chippen lassen und vielleicht sogar dadurch dann ermorden lassen. Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden. Was ist der Gedanke dahinter? Also was wollen die da oben denn damit erreichen, dass sie alle wegmachen, die gehorchen? Was war die Idee dahinter?
Ich glaube, die wollen dann irgendwie die Querdenker übrig lassen.
Das wird eine interessante Zukunft haben. Viel Glück, Frau Merkel, mit ihrem zukünftigen Volk.
Und Herr Bill Gates.
Und Herr Gates, genau. Ja. Mit ihrem zukünftigen Volk der Nö-Sager und Videodreher, in denen dann gesagt wird, ich bin dagegen. Auf zynische Weise. Aber gut, also ich zumindest behaupte hier heute, die eigentliche Verschwörungstheorie sind diese Schlafschafe. Ich glaube, die gibt's nicht. Ich glaube, die sind eine Erfindung von denen da unten.
Von denen da unten?
Ja, genau.
Okay, Matthias, ich will es jetzt nochmal zusammenfassen.
Ja.
Wie würdest du jemanden beraten, der in einem Shitstorm ist und sich jetzt öffentlich entschuldigen muss? Wie soll die Person sich entschuldigen?
Okay, meine Meinung ist, wenn keine echte Einsicht stattgefunden hat, wenn dahinter jemand steckt, der eigentlich nach wie vor seine Position hat und nur unter Druck widerwillig in der Öffentlichkeit sich entschuldigen soll, dann wäre meine Empfehlung, ganz ehrlich, besser schweigen, besser aussitzen, besser abwarten. Nee, das ist mein Ernst, weil die, wie wir eingangs meinten, die Shitstorms enden dadurch, dass der Nächste anfängt. Wir haben so eine Shitstorm-wütige und willige Zeit und dann ist nach ein paar Tagen oder Wochen vergessen, dass es überhaupt einen Shitstorm gab.
Da möchte ich was dazu sagen.
Ja.
Einige Influencer nutzen auch diese Kommentarspalten, dass sie die einfach deaktivieren.
Ja.
Und Unternehmen teilweise auch. Also, ja, dass du dann gar nicht mehr darauf antworten kannst.
Ja.
Und dann ist das tatsächlich ein paar Tage später wieder vergessen.
Genau, genau. Also das wäre ganz ehrlich meine Empfehlung. Und ich fühle mich dabei auch nicht wie ein unmoralischer, fieser Sack, sondern ich halte das für strategisch die beste Entscheidung, die man dann treffen kann. Voraussetzung, ich betone es nochmal, man sieht gar nicht ein, worin die Kritik eigentlich begründet ist. Das sollte ja aber in den seltensten Fällen überhaupt so sein, dass man gar nicht einsieht, dass man gerade kritisiert wird. Denn ein guter Shitstorm ist ein Kritikstorm, also in dem kritisiert wird mit Gründen, Argumenten und mit einer berechtigten Perspektive. Und wenn das so ist, wenn man als Kritisierter, als Objekt des Shitstorms in der Lage ist, zu erkennen, was eigentlich die gut begründeten Argumente der Extreme Shitstormer sind. In dem Fall ist meine Empfehlung Aufrichtigkeit. Keine Manöver. In die Öffentlichkeit gehen und sagen, was man verstanden hat. Mit ganz besonderem Gewicht auf, ich kann nachvollziehen, wie sich das anfühlen muss, welchen Schaden ich angerichtet habe bei anderen. Diese Äußerung würde ich als fettes, zentrales Thema des aufrichtigen Umgangs wählen und sagen, hey, ich weiß, was ich da gemacht habe und das tut mir leid. Das wäre meine Empfehlung, wie man damit umgehen sollte. Hast du was zu ergänzen dazu?
Du hast eigentlich alle wichtigen Punkte gesagt.
Ach ja, eine Sache kann ich selber ergänzen, aber die hat man mittlerweile auch an vielen Stellen schon gehört. Man kann sich nicht selber entschuldigen. Man kann um Entschuldigung bitten. Und das kann man aufrichtig tun und dabei wirklich halt den Weg ebnen, dass jemand anderes, wer geschädigt wurde, einem dann auch echt verzeihen kann.
Boah, der schlimmste Satz ist ja immer, ich bedauere es, wenn der Eindruck entstanden ist.
Genau.
Ja, das ist wie so ein Zeugnis, das du geschrieben bekommst. Da hast du doch auch immer so eine komische Sprache da drin.
Ja, genau.
Stets bemüht, weißt du, einfach beschissen.
Richtig.
Und so ähnlich ist es mit, ich bedauere es.
Ich bedauere es, dass der Eindruck entstanden ist. Oder wenn der Eindruck entstanden ist, das bedeutet, ihr seid blöd, dass ihr diesen Eindruck habt. Schuld liegt bei euch. Aber gut.
Ja. Oder du kannst mich mal.
Ja, genau. Ja.
Ich mache trotzdem weiter.
Ja. So, Iris, ich glaube, das war unsere erste Podcast-Folge. Couple of Shitstorms. Fertig.
Ey, wir haben noch eine Playlist.
Ja.
Wir haben uns was überlegt. Eigentlich wollten wir am Ende immer Musik spielen von unseren Folgen. Hm. Jetzt haben wir aber festgestellt, wenn wir das tun würden, würden wir richtig viel GEMA bezahlen. Das heißt, wir müssten noch für unseren eigenen Podcast bezahlen.
Ja.
Das können wir einfach nicht machen. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen eine coole Playlist. Weil Musik einfach also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Matthias, aber Musik ist ein großer Teil von meinem Leben.
Ja, du kennst mich ja nicht so, deswegen, du weißt das ja nicht, wie das bei mir ist, Musik bei mir. Nein, natürlich bei mir auch. Und ich habe vor allem die Ehre, ich freue mich wirklich riesig darüber, das machen zu können, dass wir heute den ersten Song auch erklären, der in unserer Playlist landet.
Okay, wir fangen leider ein bisschen düster mit der Geschichte an.
Ja.
Heute stellen wir James Newton vor. Er wird der erste Song in unserer Playlist sein. Also der allererste Song ist unsere Titelmusik und dann kommt James. James ist ein sehr guter Freund von dir.
Ja, wir waren auf derselben Schauspielschule. Als ich fast schon aufgehört habe, hat James dort angefangen. Und wir waren uns sehr auf Anhieb sympathisch und haben auch nach der Schauspielschule zusammen Theater gespielt und finden uns gegenseitig. Also ich weiß nicht, ich spreche mal nicht für ihn, ich weiß nicht, ob er mich auch so mal. Natürlich, wir sind sehr, sehr, sehr gute Freunde. Und jetzt hat aber James, das ist das, was du meinst, es fängt sehr düster an, der hat seine Mutter an Krebs verloren und sie halt beim Sterben begleitet. Über eine lange, schmerzhafte Phase.
Und jetzt hat er ein Album rausgebracht, was er seiner Mutter gewidmet hat.
Mhm.
Und man spürt richtig die Tiefe in den Songs. Und das ist wirklich verdammt gute Musik, die James da gemacht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, Matthias, wenn irgendein Freund von dir ankommen würde und sagen würde, ey, ich habe da was gemacht und mir gefällt das nicht, dann kommt das nicht hier rein.
Ich habe dir ja noch 100 andere Freunde vorgeschlagen. Du hast immer gesagt, nein, nein, nein. James war der Erste.
Ich hatte mal so einen Freund, der hat halt wirklich Musik gemacht, um Frauen zu beeindrucken. Das muss man einfach so sagen. Das war wirklich immer hoch anstrengend. Wenn wir irgendwie unten am Fluss waren, dann wusste ich, oh nein, der bringt seine verdammte Gitarre mit. und dann saß er dann jedes Mal da und dann hat er Jimi Hendrix auf der Gitarre gespielt, in sehr schlecht übrigens. Mhm. Und dann hat er mich immer so angelächelt dabei. Und ich habe mir immer gedacht, nee, guck bitte woanders hin, das ist ganz schlimm. Gott. Ja, weil du spürst es. Du spürst es bei einem Menschen.
Was die Intention hinter der Musik ist, das glaube ich auch.
Und deswegen bin ich ganz stolz darauf, dass wir mit James mit der Folge heute starten.
Ja.
Weil das ist tiefe, tolle Musik.
Hört sie euch als Outro dieser Folge an. Sie ist in unserer Playlist, die auch so heißt wie unser Podcast, Couple of, die Playlist dazu. Heißt das Couple of die Playlist dazu?
Ja, so ähnlich. Couple of und Playlist eingeben und dann findet ihr das.
Genau. Und der Song heißt North Star vom Album Heartland von James. Und ich habe mit James vorhin, bevor wir aufgenommen haben, noch telefoniert und ihn gefragt, ob er das denn auch gut findet und sich freuen würde, wenn wir das hier auf diese Weise moderieren und erzählen. Und er freut sich auch riesig. Und ja, wenn ihr es mögt, dann folgt ihm auch, weil da kommen auch noch weitere Songs in nächster Zeit.
Wir sind sehr gespannt, auf welche Reise wir jetzt mit euch gehen werden mit diesem Podcast.
Ja.
Für mich ist es ja was ganz Seltsames, Matthias, ne, in so ein Mikro reinzureden.
Hat man dir nicht angemerkt, finde ich. Also, ist doof, wenn ich das sage, ne? Das müsst ihr beurteilen, ob man es uns angemerkt hat. Ich habe eine Schlussanekdote noch. Ich komme ja aus Krefeld und genau das, worüber ich reden möchte, dadurch ist Krefeld zuletzt nochmal bekannt geworden in ganz Deutschland, nämlich mit dem Zoo in Krefeld, der leider bei einem Silvester, da ist das Affenhaus abgebrannt, da hat irgendjemand einen dieser Kerzenballons losgeschickt und der ist dann da runtergegangen und hat das Affenhaus abgebrannt. Aber ich war in diesem Affenhaus als Kind und da gab es einen, den Chefaffen. Und dieser Chefaffe, der war unfassbar gut darin, Kacke vor sich herzuschieben, ja, und zu stapeln, zu bilden, zu Wurfgeschossen und dann
sich. Das kenne ich von einigen Alpha-Chefs.
Ja. Zum Beispiel Schlampe-Smiley. Genau. Und er hat sogar wirklich Leute verarscht, so mit einem Trick, den man in der Magie macht, dass man viermal dieselbe Bewegung macht, ohne dass der Trick passiert. Und dann kommt die fünfte Bewegung, da passiert dann der Trick, nämlich, dass er die Arme hin und her geschlenkert hat und beim fünften Mal hat er plötzlich dann die Scheiße fliegen lassen. Und zwar unglaublich gut gezielt auf die Leute, die von oben herab reingeschaut haben in sein Gehege und er hat sie halt mit Kacke abgeworfen. Das war ein richtiger Shitstorm-Affe.